Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, jetzt aber. Jetzt haben wir einen Ton, jetzt passt alles. Das ist halt live, das ist einfach so. Also nochmal, hier sagt er, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit, für dich, für mich, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Was meint er, der Tag der Rettung? Wenn Jesus uns zu sich holt und uns die Wohnungen gibt, die im Haus des Vaters für uns vorbereitet. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Darum habe ich dir heute die Frage gestellt, worüber jubelst du? Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet, jubelst du trotzdem über das Erbe im Himmel, über die Herrlichkeit? Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Danke, Adnan. Was begehrst du? Wir schalten um, Sergio. Was begehrst du, ist heute das Thema. Bist du begierig? Wenn ja, wonach? Begierig von Begehren, nicht gierig sein, sondern begierig von Begehren. Wonach streckst du dich aus? Das Evangelium der Selbstverwirklichung, ein interessantes Gebet. Bei einem Gebetsfrühstück eines vergangenen Präsidenten, Jimmy Carter, das ein Kriegsveteran gebetet hat, das habe ich extra ausgegraben mitgebracht, weil es ist ein interessantes Gebet. Das hat mir vor vielen Jahren sehr, sehr inspiriert. Dann das wahre Evangelium im Gegensatz zum Evangelium der Selbstverwirklichung. Und schließlich wird uns der Adnan das Trachten des Fleisches und das Trachten des Geistes gegenüberstellen, sodass es ganz, ganz plakativ wird, sodass wir in der Lage sind, das mitzunehmen in die neue Woche hinein für den Montag, den Dienstag und dass wir uns immer wieder selber auch justieren, ausrichten auf das Wort Gottes. Begierig wonach? Das ist eine herausfordernde Frage. Was begehrst du? Wir alle sollten uns immer wieder selbst prüfen und erkennen, was unsere wahren Interessen sind. Dazu sagt das Wort Gottes Folgendes. Im 2. Petrus 2, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Das ist auch interessant, der Ausdruck, wachset zur Rettung. Wir müssen tatsächlich für unsere Rettung uns hin entwickeln lassen. Wachset zur Rettung, das ist ein interessanter Ausdruck hier. Der könnte untergehen, aber der ist wichtig. Wir brauchen ständig das Wort Gottes, weil es Geist und Leben ist, damit wir hinwachsen zur Errettung. Und was ist unsere Errettung? Haben wir gerade im 1. Petrus 1 gelesen. Wenn der Herr uns zu sich holt, in die Wohnungen bringt des Vaters, im Haus des Vaters. Nochmals die Frage an dich. Was begehrst du? Wonach ist dein Sinnen und Trachten? Deine Sehnsucht? Was begehrst du? Wann bist du glücklich? Was macht dich glücklich? Was macht dich dankbar? Wann freust du dich? Was begehrst du? Bist du begierig nach dem Wort Gottes, nach der Wahrheit? Oder geht es dir mehr um seichte Unterhaltung, um deine Interessen, um dein Leben, um deine Familie, deine Arbeit, um deine Zeit? Ist es das Zentrum deines Trachtens, deines Sehnens? Oder öffnest du dich und hast die Weite Gottes in dir, die der Heilige Geist dir schenkt? Glaubst du auch, dass das Evangelium nur eines will, nämlich dein Leben etwas besser zu machen? Jemand hat zu uns gesagt, wir müssen den Menschen sagen, dass ihr Leben mit Jesus ein bisschen besser ist als ohne Jesus. Nein, wir haben gesagt, nein, wir müssen den Menschen sagen, dass ihr bisheriges Leben nicht geeignet ist für die Ewigkeit. Das müssen wir den Menschen sagen. Jesus ist nicht interessiert, dein Leben ein bisschen besser zu machen als ohne ihn. Er ist nur an einem interessiert. Er hat dich erkauft mit seinem Blut, mit seinem Leben. Er ist nur an einem interessiert, dass du jetzt für ihn lebst, für den Vater lebst, für den Herrn Jesus lebst. Das ist sein Interesse, nicht dein Leben besser zu machen. Schließlich die Frage, glaubst du, dass das Evangelium deine Selbstverwirklichung unterstützen möchte? Glaubst du das? Ist das die Botschaft des Evangeliums? Dass Gott dir alles gibt, was du dir vorstellst, was du dir wünschst? So wie die gute Fee. Manchmal frage ich Unternehmer in so einem Beratungsgespräch, wenn ich merke, sie haben kein rechtes Ziel, dann frage ich, jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich wäre die gute Fee und Sie hätten 3 Wünsche frei. Und dann fordere ich die heraus und sage, nennen Sie mir Ihre 3 Wünsche, die Sie jetzt der guten Fee nennen würden. Da sind viele überfordert, weil sie wissen nicht wirklich, was sie wollen. Sie wissen relativ genau, was sie nicht wollen. Aber wenn du dann sagst, was sind deine 3 Wünsche, wird schwierig. Glaubst du, dass das Evangelium deine Selbstverwirklichung unterstützen möchte? Ist Gott, ist die Gemeinde, ist das Wort Gottes für dich und deine Interessen da? Wenn das stimmt, dann müssen wir uns orientieren, dann müssen wir genau zuhören, der Adnan und ich. Was möchten die Schäfchen? Was müssen wir denen bieten, dass die wiederkommen? Wer der Welt Freund sein will, ist der Feind Gottes. Ja, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, sagt der Paulus. Wir kommen zum Evangelium der Selbstverwirklichung. Das wahre Evangelium ist kein Aufruf zur Selbstverwirklichung, sondern zur Selbstverleugnung. Genau das Gegenteil. Der Teufel ist so unverschämt, dass er genau das Gegenteil von dem behauptet, was angeblich im Evangelium Gottes steht, was wirklich drin steht. Da hat er kein Problem damit. Du kannst dies natürlich auch herausfiltern. Aus dem Zusammenhang gerissen kannst du den Menschen sagen, ja, Gott möchte, dass alles in deinem Leben so passiert, wie du es auf dem Herzen hast. Ich habe es dir ja aufs Herz gelegt. Also was du wünschst, ist sowieso von mir. Ja. Das wahre Evangelium ist kein Aufruf zur Selbstverwirklichung, sondern zur Selbstverleugnung. Deshalb widerspricht es dem heutigen falschen Evangelium. Wir erinnern uns, der Paulus sagt ganz eindeutig, ein anderes Evangelium, 2. Korinther Kapitel 11, ein anderes Evangelium. Es gibt ein anderes Evangelium. Dem heutigen falschen Evangelium, das Jesus als wundersamen Dienstleistungsanbieter darstellt. Einfach an der Wunderlampe reiben, dann kommt er sofort heraus, der Jesus, und sagt, dass du alles kriegst, was du dir wünschst. Du gibst ihm deinen Wunschzettel und er liefert sofort. Der Max, der versteht immer meinen Humor. Nicht jeder versteht meinen Humor. Aladdin und die Wunderlampe. Jetzt bist du, ja, wir haben es letztes Mal schon gesagt, vom Zero zum Hero. Du warst der Nullinger und jetzt bist der Held. Jetzt klappt alles. Jetzt haut es hin. Jetzt hast du die Wunderlampe vom Aladdin gefunden. Alles, was du möchtest, der Herr ist bereit, es dir zu geben. Christliches Marketing. Die wichtigste Aufgabe erfolgreicher Verkaufsförderung besteht darin, den Kunden genau das anzubieten, was sie haben wollen. Das verstehen wir alle. So funktioniert Marketing. Was ist Marketing? Marketing ist alles, was mit dem Markt zu tun hat. Das ist alles Marketing. Wenn Sie größere Hamburger haben wollen, machen wir die Hamburger eben größer. Limonade in 6 fruchtigen Geschmacksrichtungen, Micky, in Designerflaschen, kein Problem. Magst du gern fruchtige Limonade?
Ich hasse Limonade.
Ah, das war jetzt die falsche Zielgruppe. Man muss den Kunden ja schließlich zufriedenstellen. Und wir haben uns unterhalten, der Adnan und ich, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Landeskirchen, die haben nicht so den Druck, den finanziellen Druck. Warum? Weil die bekommen ja automatisch, wenn du Mitglied bist, Kirchensteuern. Aber die freien Gemeinden, die haben einen hohen Druck, weil die nicht automatisiert Steuern bekommen, sondern die müssen dafür sorgen, dass der ganze Betrieb finanziert wird von denen, die kommen und wiederkommen und wiederkommen. Insofern sind die manches Mal sehr leicht verführt, sich an der Zielgruppe zu orientieren und christliches Marketing zu betreiben, weil sie die Kohle brauchen. Man muss den Kunden ja schließlich zufriedenstellen und dann magst du umfragen, wie hätten sie es denn gern, dass wir den Gottesdienst machen? Was wollen sie denn hören am Sonntag? Wie sollen wir uns ausrichten an ihren Wünschen und Vorstellungen? Wenn man ein Geschäft aufbauen und die Konkurrenz übertrumpfen will, müssen Produkt und Botschaft eben den Wünschen der Verbraucher angepasst werden. Genau diese Anpassung an die Wünsche der Verbraucher hat heute auch in die christliche Gemeinde Einzug gehalten. Das stellen wir fest, wenn du im Internet schaust, ob du auf Facebook schaust oder auf YouTube schaust, da diese Jesus-Discos, wo die Jugendlichen hüpfen und wo Lichteffekte sind und du kannst es wirklich nicht von irgendeinem Festival unterscheiden, von einem weltlichen Künstler. Das ist, weil das die Menschen wollen, das spricht die Sinne der Menschen an. Ja, wir haben ja 5 Sinne und die werden dort angesprochen, die Emotionen. Hat in die christliche Gemeinde Einzug gehalten. Ist Ihnen der Gottesdienst zu lang? Dann machen wir ihn kürzer. Ein Pastor garantiert sogar, dass er nie länger als 7 Minuten predigt. Also können wir nicht mithalten, Adnan. Da sind wir natürlich Versager in der Richtung. Uns reichen die 7 Minuten nicht, um das zu sagen, was der Herr uns aufs Herz legt. Versager. Oder ist der Gottesdienst für Ihren Geschmack zu förmlich? Kein Problem, kommen Sie das nächste Mal im Jogginganzug oder im Schlafanzug, auch in Ordnung. Wir haben ja Fasching gehabt, ist alles kein Problem. Zu langweilig? Ja, warten Sie mal ab, was unsere Band zu bieten hat. Wenn der Max draufhaut, da warten wir ab, da bist du nimmer auf deinem Hintern, da hüpfst du. Und wenn die Botschaft zu konfrontativ, richtend, exklusiv, beängstigend oder schwierig ist oder irgendwie sonst nicht deinem Geschmack entspricht, sind Gemeinden überall eifrig bemüht, die Verkündigung deinen Wünschen anzupassen, damit du dich dort so richtig wohlfühlst. Es geht ums Wohlfühlen, es geht um die Emotionen, es geht darum, dass die sich freuen, dass sie da sind, gerne wiederkommen und natürlich das Allerwichtigste im Marketing, dass die uns weiterempfehlen. Dass die uns weiterempfehlen und dass die anderen mitbringen. Ist ganz wurscht, Gott liebt den Sünder. Egal, ob du was glaubst oder nicht, Gott liebt dich. Komm doch, er möchte dein Leben besser machen. Mit Gott ist dein Leben besser als ohne ihn. Aber das ist eine Lüge, weil dein Leben muss ans Kreuz. Gott gibt dir ein neues Leben, aber dein bisheriges Leben macht Gott nicht besser. In keinster Weise. Das ist eine Lüge. Diese neue Version des Christentums macht dich zu einem Partner im Team, zu einem Designberater in Sachen Gemeindeleben, Struktur und Programme und beseitigt die altmodische Autorität, das Gerede über Schuld, die Pflichterfüllung und die unbeugsamen Maßstäbe des Wortes Gottes. Lasst uns doch endlich in Ruhe mit dem heiligen Gott. Sagt doch das, was uns Spaß bringt, was wir erwarten, was unsere Natur erwartet. Eine Vorortgemeinde versprach in ihrem Postwurfprospekt kürzlich eine gemütliche, entspannende, ungezwungene Atmosphäre. Ja, das ist, was wir wollen. Und super Musik von unserer Band. Und versicherte obendrein, dass alle Besucher, schreiben die, ob sie es glauben oder nicht, sogar Spaß haben werden. Also kommt zu uns, da gibt es Spaß. Da gibt es Freude. Für deine alte Natur, deine verdorbene Natur. Dort liefern wir, was deine alte, verdorbene Natur möchte. Weil Geschwister, wir sind uns doch ganz klar, Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid Kinder des Teufels. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, wenn du nicht von Neuem geboren bist, bist du ein Kind des Teufels und seine Natur hast du. Lies mal in der Schrift, ob du was anderes findest. Vom Reich der Finsternis, wo der Teufel regiert, in das Reich des Lichtes versetzt. Bei der neuen Geburt. Es klingt doch alles einfach großartig. Zumindest für einen sozialen Club. In jedem Fall. Social Club. Und viele Gemeinden sind zum Social Club degradiert. Aber wer behauptet, zum Evangelium Jesu einzuladen und dabei so etwas in den Vordergrund setzt, lädt zu einer Lüge ein. Er belügt die Menschen. Warum? Weil der Teufel sein Vater ist und er ist der Vater der Lüge. Es ist ein kundenfreundliches Christentum, ein Christentum Leid. Beim Versuch, das biblische Evangelium attraktiver und beliebter zu machen, wird es verdreht, verwässert und total falsch erklärt. Aus dem Zusammenhang gerissen, falsch erklärt. Es geht die Kehle runter wie Öl und liegt nicht schwer im Magen. Es ist anscheinend Balsam für die Seele und kitzelt in den Ohren. Es ist genau auf deine Vorlieben zugeschnitten. Dort wird es geboten, was deine alte Natur möchte, was deine Emotionen erwarten. Dort wird dir nichts gesagt von Umkehr, von Buße, von dein Leben ans Kreuz bringen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich selbst hingegeben hat. Nein, das wird alles nicht gesagt. Sondern Christus ist für dich am Kreuz gestorben, auf das du jetzt ein schönes Leben hast. Aber dieses Evangelium Leid wird dich niemals mit dem wahren, rettenden Evangelium von Jesus Christus sättigen. Du bist am Montag wieder genauso leer wie am Samstag. Aber am Sonntag hast du einen Hype erlebt. Emotionalen Superboost hast du da erlebt. Overdrive. Da warst du beschwingt und da war alles so heavy. Da warst du vom Zero zum Hero aufgestiegen. Wird dich niemals mit dem wahren, rettenden Evangelium von Jesus Christus sättigen, weil es nicht von Gott, sondern vom Menschen entworfen wurde. Es ist leer und wertlos. Es ist sogar noch schlimmer als wertlos, weil diese Light-Version den Eindruck vermittelt, und das ist, was wir schon die ganzen Jahre jetzt sind wir bald 4 Jahre beieinander, Geschwister, gell? Im Juni werden es 4. Jahr jetzt, 2018. Im Juni 2014 haben wir unseren ersten Gottesdienst gehabt. Beim Oliver noch. Im Büro, glaube ich, war das, gell? Oliver, Juni 14 war das, oder? Das war genau da, in der Richtung, 30 Meter weiter. Es ist noch schlimmer als wertlos, weil diese Light-Version den Eindruck vermittelt, man würde das echte Evangelium hören und vor dem ewigen Gericht gerettet. Aber in Wirklichkeit wird man dadurch auf tragische Weise irregeführt. Was der Teufel mit seinen Irrlehren fertiggebracht hat, das ist himmelschreiend, Geschwister. Wenn wir uns das anschauen, in welcher Situation die Christenheit sich heute befindet. Und das war auch interessant, was du gesagt hast, Adnan, letztes Mal. Wir denken immer, ja, Jesus Christus hat seine Apostel ausgesandt und die haben das Evangelium Gottes bis an die Enden der Erde verkündigt. Aber das, was wir gehört haben, das ist mit Gewalt verkündigt worden. Durch die Kreuzritter in ganz Europa, in Spanien. Und alle, die nicht gehorsam waren, sind grausam getötet worden. Das Evangelium, das wir heute haben, Das ist nicht mehr das Evangelium Jesu Christi, das durch seine Apostel verkündigt worden ist. Das ist das Evangelium der Gewaltherrschaft, was die Gewaltherrscher uns mitgeteilt haben. Und das ist unser Evangelium heute. Es sei denn, wir lesen in der Heiligen Schrift. Es sei denn, es wird das wahre Wort Gottes verkündigt. Dann haben wir das Evangelium, das Jesus Christus durch seine damaligen Apostel verkündigen hat lassen, bis an die Enden der Welt. Ansonsten haben wir ganz was anderes. Der Konstantin hat damals im 4. Jahrhundert befohlen, dass jeder, der im Reich Gottes lebt, ein Christ werden muss. Und wer sich taufen lässt, der kriegt dann noch 3 Kleider dazu geschenkt. Und dann ist er automatisch mit dabei. Das hat er für seine politische Macht durchgesetzt. Das hat mit Wort Gottes überhaupt nichts zu tun. Auf tragische Weise irregeführt. Besucherorientiert, durch besucherorientierte Gemeindeleiter hat sich das Christentum von einer Selbstverleugnungs- zu einer Selbstverwirklichungsbewegung entwickelt. Also hier hören wir, Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du dich selber verwirklichst. Aber die Schrift sagt das Gegenteil. Du musst dich selber verleugnen. Wir werden es gleich sehen. In der Schrift heißt es, du musst alles aufgeben. Gepredigt wird aber, du kriegst alles, was du willst. Sehen wir den Widerspruch? Diese Gemeindeleiter haben das Evangelium Gottes zu einer Jahrmarktsware heruntergespielt. Sie haben Gottes Herrlichkeit ersetzt durch die Zufriedenstellung der Menschen. Sie haben die Lehre von der Lebenshingabe zur Ehre Christi eingetauscht gegen die Lehre, dass Christus für uns lebt und uns ehrt. Jetzt kommen wir zu diesem Gebet dieses Kriegsveteranen beim Jimmy Carter, dem amerikanischen damaligen Präsidenten. Und er hat folgendes Gebet gebetet. Ich bat Gott um Stärke, um etwas leisten zu können. Und ich bekam Schwäche, um gehorchen zu lernen. Ich bat Gott um Hilfe, um größere Dinge zu tun. Und ich bekam Hilflosigkeit, um bessere Dinge zu tun. Ich bat Gott um Reichtum, um glücklich zu sein. Und ich bekam Armut, um weise zu sein. Ich bat um Macht, um den Beifall von Menschen zu haben. Und ich bekam Schwachheit, um zu lernen, Gott nötig zu haben. Ich bat um alles, um mich am Leben zu erfreuen und bekam das Leben, um mich an allem zu erfreuen. Ich bekam nichts von dem, um das ich bat. Ich bekam aber alles, was ich nötig hatte. Fast gegen meinen Willen wurden meine unausgesprochenen Gebete erhört, sodass ich jetzt unter allen Menschen der am reichsten Gesegnete bin. Ist das ein schönes Gebet? Ja. Da ist so viel Weisheit drin und Gottes Erfahrung. Jetzt kommen wir zum wahren Evangelium. Dein Leben in meinem Tod, das ist das wahre Evangelium. Das Leben Christi in meinem Tod. Wenn ich bereit bin, mein altes Leben mit Christus ans Kreuz zu bringen, bekomme ich von Gott ein neues Leben, ein geistliches Leben. Und dieses geistliche Leben, das ist so wertvoll, dass wir uns das nicht vorstellen können. So wertvoll. Wir müssen uns das vorstellen, noch nie in der Geschichte der Menschheit Gottes mit den Menschen, mit dieser Welt, war die Möglichkeit bestanden, ein Kind Gottes zu werden, den Geist der Sohnschaft zu empfangen. Den Geist der Kindschaft. Noch nie hat es das gegeben. Manche sind unterwegs, die Israel anbeten, die sagen, ja, Gott hat uns jetzt auch zu seinem Volk gemacht. Früher waren es nur die Juden, jetzt sind es auch die Nationen. Nein. Gott hat viel mehr aus uns gemacht. Aus Juden und Heiden hat er einen neuen Leib geschaffen. In Christus Jesus. Wisst ihr, Geschwister, die einzige Zugehörigkeit, die es gibt als Christ, ist Glied am Leib Christi. Nicht der katholischen Kirche, nicht die evangelischen, nicht die orthodoxen. Die einzige Zugehörigkeit ist, du bist Glied am Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Gott hat ihm einen neuen Leib geschaffen. Christus das Haupt und wir der Leib. Und du bist ein Glied an diesem Leib. Und das ist die Zugehörigkeit, die bei Gott zählt. Bist du Glied am Leib Christi? Gehörst du zum Leib Christi? Und die Versammlung Gottes, wisst ihr, was die Versammlung Gottes ist? Die Versammlung Gottes ist sein Haus, wo Gott wohnt. In seinem Haus wohnt Gott. Und die Versammlung ist das Haus Gottes. Ein Pfeiler und Grundfest der Wahrheit. Grundfeste der Wahrheit. Dein Leben in meinem Tod, das ist das wahre Evangelium. Jesus sagte es unmissverständlich und ohne Wenn und Aber. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wenn du dein altes Leben retten willst, wirst du es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wenn du dein altes Leben verlierst, um Jesu Christi willen, dann wirst du das Leben finden. Es geht also nicht darum, Geschwister, es geht nicht darum, mich oder dich zu erhöhen. Es geht nicht darum, mich zu erhöhen, sondern Christus. Das Seelenheil ist der Tod des Selbst. Das ist die Wahrheit. Man gewinnt, indem man verliert. Man lebt, indem man stirbt. So etwas kann sich kein Mensch ausdenken. Dass du lebst, indem du stirbst, das kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist Gottes Weisheit. So etwas kann nur von Gott kommen. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Man lebt, indem man stirbt. Und das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das ist das Wesen der Jüngerschaft. Wir sind, der Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin dieser Welt gekreuzigt und die Welt mir. Ich habe mein Erbe im Himmel. Ich bin ein Himmelsbürger, ich bin hier nur Durchreisender. Das hier ist nur ein Vorbereitungscamp für die Ewigkeit. Nichts mehr und nichts weniger. Die Bibelstelle sagt weder etwas von einer Verbesserung des Selbstwertgefühls, noch von Reichtum und Erfolg, noch von einer guten Einstellung zu sich selbst, dass du dich höher achtest. Nein, wir sollen den anderen höher achten, aber die Verführer sagen, du musst dich höher achten. Der Fernsehprediger Schuller sagt, wenn du denkst, du bist ein Sünder, der verloren ist, bist du schon total falsch dran. Dann hast du nie die Chance, wirklich in die Prosperität hineinzuwachsen. Doch das ist es, was heute in so vielen Gemeinden gepredigt wird, um die Wahrheit zu versüßen. Millionen hören diesem Schuller zu im Fernsehen. Biblischer Sender, Bibel-TV, Millionen, aber Millionen werden verführt in der schlimmsten Weise. Da läuft dir das Blut aus den Ohren raus, wenn du das hörst. Das ist es, was heute gepredigt wird. Das ist, was die Menschen, die Zielgruppe, die Verbraucher hören wollen. Und das wird geboten. Was begehrst du? Sei ehrlich zu dir selbst. Ich komme wieder zum Anfang zurück. Was ist dein Begehren? Was begehrst du? Ich habe heute im inspirierten Wort geschrieben, worüber jubelst du? Entweder bist du ganz für Gott da und bist begierig nach der Wahrheit. Du bist bereit, dich und deinen eigenen Willen zu verleugnen und liebst die Wahrheit. Du trachtest nach dem Himmelreich und erkennst, dass dort dein wahrer Schatz, das ewige Leben, ja dein Erbe ist. Ist es so? Ist es für dich dein Entwurf, dein Lebensentwurf? Ist es dein Lebensentwurf? Oder ist es der da? Ist Gott für dich da und du läufst der Lüge der Selbstverwirklichung nach und schließlich in der ewigen Verdammnis zu enden? Geschwister, der Adnan wird es uns gleich zeigen und erklären. Da geht es ja nicht um den richtigen oder falschen Weg. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Da machen wir uns einmal nichts vor. Da geht es nicht um Präferenzen. Was mag der eine mehr? Ja, jeder hat so seine Vorlieben. Ja, du magst lieber das, ich mag lieber das. Darum geht es überhaupt nicht. Wir haben nur einen Maßstab, das ist das Wort Gottes. Du liebst die seichte Unterhaltung und glaubst der Lüge der Selbstverwirklichung durch das Evangelium? Einmal klicken, zack, und schon geht's. Es ist also ganz einfach. Jeder, der Jesus ins Reich Gottes folgen will, also jeder, der ein Christ sein will, muss sich drei Geboten stellen. Folgende drei Gebote. Erstens, sich selbst verleugnen. Das ist schlicht und einfach schnell gesagt. Du musst dich selbst verleugnen. Zweitens, du musst dein Kreuz täglich auf dich nehmen. Und drittens, ihm nachfolgen. Das sind die drei ganz einfachen Dinge, wenn du sagst, du bist ein Christ. Du musst dich selber verleugnen, du hast keinen eigenen Willen mehr, der Herr Jesus sagt dir, wo es lang geht. Du nimmst dein Kreuz auf dich und jammerst nicht und schimpfst nicht und bist sauer auf Gott. Du bist dankbar für das und sagst, Herr, ich juble, weil du mich so einer Prüfung unterziehst und ich dadurch wachsen darf. Und du folgst ihm nach, sonst niemandem. Ihm folgst du nach. Keinem Pastor, keinem Propheten, keinem Apostel, du folgst ihm nach, dem Herrn Jesus. Diese Worte sind schwer zu glauben, für sich anzunehmen. Sie sind nicht Verbraucher- bzw. besucherorientiert. Christsein Leid gibt es hier nicht, in der Gemeinde Jesu Christi in Grafing. Da musst du woanders hingehen. Auch handelt es sich hier weder um eine unklare Bibelstelle, noch einen Widerspruch zu anderen Lehren Jesu. Weil das ist es, was ihre Lehrer im Auftrag des Teufels sagen. Nein, nein, Gott möchte ganz was anderes. Nein, das hat der Herr Jesus immer und immer wieder, von Anfang bis Ende, in seinem ganzen Leben hörst du das. Immer wieder das Gleiche. Das ist kein unklare Bibelstelle oder ein Widerspruch zu anderen Verheißungen. Das ist die Grundfeste der Wahrheit. Jetzt kommen wir zum Trachten des Fleisches und dem Trachten des Geistes. Und da darf ich den Adnan bitten.
Bevor ich diesen Punkt anfange, hat mich das Gebet des Kriegsveteranen an Paulus erinnert. Der war mehr oder weniger auch Kriegsveteran. Gell? Der ist in den Krieg gezogen, um die Christen umzubringen oder mindestens einem vernünftigen Gericht zuzufügen, dass sie dort getötet werden. Und hat natürlich auch solche Bitten gehabt, die Gott nicht erhört hat, hat ihm was anderes geschenkt. Deshalb sagt er auch, diese Barmherzigkeit, die ich empfangen habe, die ist unbeschreiblich. Und das Gebet soll uns natürlich nicht dazu verleiten, dass wir gegen den Willen Gottes beten, damit wir alles dann bekommen, was Gott will. Aber auch wenn wir mal gegen Gott, gegen den Willen Gottes beten, werden wir nicht empfangen, was wir erbeten haben, sondern etwas anderes, und zwar, was Gott will, wenn wir mit reinem Herzen auch bitten. Und da müssen wir lernen, dass wir aufhören zu erbitten, was nicht Gottes Willen entspricht. Also es ist ein Zeugnis und kein Vorbild, das Gebet. Das Trachten des Fleisches und das Trachten des Geistes. Was sagt das Wort Gottes dazu? Galater 5 habe ich heute bei der Begrüßung kurz erwähnt. Sehr, sehr einfach, sehr klar. Es geht in der gesamten Schrift, in der Evangelien, wo Jesus Christus direkt persönlich immer wieder zitiert wird und später die Erklärung durch die Apostel des Herrn Jesus Christus in den Briefen, die Dreiteiligkeiten des Menschen. Wenn wir das nicht verstehen und erkennen, werden wir unverständlich bleiben. Also wir werden nichts verstehen. Wenn ein Mensch vom Neuen geboren ist, dann hat er einen neuen Geist, aus Gott geboren, aus dem Wort Gottes neu geboren. Und dieser Geist möchte gerne jetzt Jesus nachfolgen. Sonst wäre er nicht von Neuem geboren. Das ist der Wille des Geistes grundsätzlich erstmal. Dann hat dieser menschliche Geist auch den Geist Gottes empfangen. Und der Mensch wohnt im Fleisch noch. Das ist so Begleitmusik. So, diese Dreiteiligkeit, die wir haben, also der menschliche Geist, der Heilige Geist und das Fleisch. Und da ist der Kampf immer zwischen dem Fleisch und dem Heiligen Geist, oder dem Geist Gottes, was zu uns gehört, zu unserem Wesen. Unser Wesen besteht also aus drei Teilen. Und unser menschlicher Geist, wo die Willensfunktion ist, muss immer wieder sich dem Versprechen fügen, dass wir dem Geist Gottes folgen. Also das Fleisch hat seine Begierden und der Heilige Geist hat auch sein Begehren. Und das ist immer wieder klar in der Schrift. Das wird man uns anschauen, was begehren die zwei und wozu entscheiden wir uns. Und da beschreibt die Schrift, derjenige, der auch vom Neuen geboren ist, den Begierden des Fleisches nachfolgt und sich dafür entscheidet, lebt fleischlich, so wie das Wort heißt, nach dem Fleisch. Warum? Er hört nicht auf den Geist Gottes, betrübt den Geist Gottes. Ja, der wird nicht so schnell beleidigt sein. Irgendwann vergisst er die Geschichte, sind wir wieder Freunde, Gott und ich. Natürlich, wenn man gelernt hat, dass man niemals sein Heil verliert, das heißt, der Geist Gottes, der ist einmal da, für immer, dann kann ich machen mit ihm, was ich will. Dann ist man eher verführt und dazu verleitet, nach dem Fleisch zu handeln. Warum soll ich mein Fleisch bezwingen? Sergio, einklicken bitte. Jetzt. In Römer 8, 6 lesen wir, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Vorhin hat Reinhold gesagt, vorbereitend, es geht nicht darum, dass wir ein bisschen besser oder schlechter werden mit Note 2, Klasse bestehen, die Prüfung bestehen oder 3 oder 4 oder sogar mit 5, 2 Fünfer bleibt man sitzen. Das ist eine Frage von Tod und Leben. Wenn ich dem Fleisch nachgehe, dann werde ich den Tod ernten. Wenn ich dem Geist nachgehe, werde ich das Leben haben. Es geht bei unserem Trachten nicht darum, was besser oder schlechter wäre, sondern um Leben und Tod. Wonach trachtet die Welt und damit auch unser Fleisch, unsere alte Natur? Wir kennen die Schriftstelle in Matthäus 6, Vers 32. Denn nach allen Dingen trachten die Heiden. Hier beschreibt der Herr Jesus Christus erstmal, wie die Menschen sich Sorgen machen. Was werden wir morgen essen? Was werden unsere Kinder essen? Wo werden wir wohnen? Was passiert im Alter? Ist die Rente ausreichend? Ist sie nicht ausreichend? Wo verbringen wir unseren Urlaub? Haben wir so viel Geld für den Urlaub? Wir haben jetzt einen Urlaub ausgebucht, jetzt ist das Auto kaputt. Ja, was machen wir denn? Lassen wir das Auto kaputt oder jetzt machen wir Urlaub? Dann gehen wir auf die Knie und beten wir für ein Wunder, dass beides geschieht. Vielleicht gibt es eine schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt, da ist der Job weg. Ja, dann funktioniert wieder nicht. Da gehen wir auf die Knie, dann kriegen wir einen neuen Job, da können wir vielleicht sogar noch größeren Urlaub bekommen. Und so weiter und so fort. Und macht man sich Sorgen und Sorgen und Sorgen. Und dann sagt der Herr, auf dieses Thema, sagt das, danach trachten die Heiden. Was ist der Unterschied zwischen einem himmlischen Bürger, ein Himmelsbürger, ein Erdenbürger, ein Kind Gottes und einer, der nicht Gottes ist. Und in Augen Gottes gibt es nur zwei, Kind Gottes oder Kind des Satans. Was ist der Unterschied, wenn hier vor den Heiden gesprochen wird? Die Heiden denken genauso. Jetzt ist die Frage an uns, ist das Tabu, sich mal über einen schönen Urlaub zu freuen? Nein. Aber wenn das unser Wesen jetzt auf einmal ausmacht, ist es tabu, dass wir uns freuen, wenn wir gesund sind? Nein, wir sollen uns freuen und dankbar sein. All diese Dinge, wie der Herr hier beschreibt, essen, trinken, schlafen, übernachten, morgen einen guten Job zu haben, mit allen Herausforderungen oder weniger Herausforderungen, das ist in Ordnung. Aber ist das, wonach wir trachten? Zuerst. Das ist die Ergänzung dann. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Wonach trachtet das Fleisch? Und nachher wollen wir uns kurz anschauen, wonach trachtet der Geist. Beide sind in uns, also in unserem Wesen. Moment, leben wir immer noch in diesem sündigen Fleisch drin. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns, andere, so etwas beten wie der Kriegsveteran. Das war ein schlechtes Gebet, aber das Ende ist gut. Hat er nicht das bekommen, was er erbeten hat. Da hat er nur Schlechtes erbeten. Deshalb hat ihm auch Gott nichts gegeben. Wir beten, wir oder der eine oder der andere, das ist ja nicht selten, ich bitte Gott um Wohlergehen in allen Bereichen meines Lebens. Ja, ist das schlimm, wenn es mir gut geht in allen Bereichen meines Lebens? Nein. Aber Gott sagt, hey, wir kommen zusammen. Das Gebet heißt, wenn ich mit Gott rede. Okay? Ihm preise, ihn bitte, ihm danke. Worum geht es in erster Linie? Um die irdischen Dinge. Das erfasst unser Wesen, unser Denken. Wir kennen auch dieses Gleichnis von dem Herrn Jesus Christus in Markus Evangelium, wo er sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Dinge. Was von außen hineinkommt, verunreine ich nicht, was von innen herauskommt. Deshalb ist das Herz ganz entscheidend. Wenn wir zusammenkommen mit unserem Vater im Himmel, im Gebet, da geht es nie um uns, um die irdischen Dinge. Deshalb sagt auch der Herr hier, das sagen die Heiden, die haben mit Gott keine Gemeinschaft und sie interessieren sich auch nicht für Gott. Aber wenn du sagst, ich bin dein Kind und jetzt möchte ich wissen, was du eigentlich für mich vorbereitet hast, was ist dein Wille? Das muss unser Gebet sein, wir müssen auf ihn konzentriert sein und nicht auf uns in allen Lebensbereichen. Das ist natürlich ein Generalwunsch, wenn man ein bisschen faul ist, einzelne Mängel im Leben aufzuzählen, kann man sagen, Gott, ich bitte dich, dass in allen Lebensbereichen mir gut geht. Das ist auch ein Tipp. Da kann man kurz und bündig alles erbeten für das Irdische. Ich bitte um einen anderen Job, mit besserer Bezahlung, mit größerer Anerkennung, in einem besseren Arbeitsklima etc. Wir freuen uns natürlich, wenn wir besseren Job als einen schlechteren Job haben. Aber darum soll man nicht bitten, sagt unser Herr. Ihr werdet das bekommen, was ihr braucht. Und wenn es in deinen Augen der schlechtere Job ist, dann ist es für dich der bessere. Warum? Er lässt es zu, damit du wächst. Wir kennen das an vielen, vielen Beispielen in der Schrift. Warum wir etwas bekommen? Weil es uns zum Besten dient, vorausgesetzt für diejenigen, die ihn lieben, also nach seinem Willen leben. Gott lässt es zu, dass wir manchmal ein schlechtes Arbeitsklima haben, damit wir daraus lernen. Vielleicht haben wir es selber verursacht oder damit wir in eine höhere Reifestufe kommen. Ich bitte, dass Gott uns ein neues Eigenheim schenkt. Ganz schenken muss er auch nicht. Ein bisschen haben wir auch gespart. Ja. Aber schenken ist natürlich immer im Gebet, ne? Schenk mir. Es ist besser, wenn wir das Angesparte auch beiseite lassen, kriegen wir es auch geschenkt. So wie dem Tank, wenn es voll wird, Kühlschrank wird es auch voll, müssen wir nichts reintun. Im wahrsten Sinne des Wortes oder auch im übertragenen Sinne. Es geht nur um uns. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn ich krank bin oder wenn du krank bist und gehst du ins Gebet, was beten wir zuerst? Bitte, Gott heile mich. Falsch. Gott hat gesagt, dem Paulus gesagt, lass dir an meine Gnade genügen. Paulus hat es dann verstanden. Dreimal habe ich zum Herrn geschrien. Und da hat mir das gesagt. Also, ich bin jetzt in meiner Schwachheit stark. Was bedeutet, wir haben gesehen, sterben um zu leben. Ja, das ist ja kein Widerspruch. scheinbar ein Widerspruch, ist aber kein Widerspruch. Die alte Natur stirbt, die neue Natur lebt. Und hier ist das Gleiche. In meiner Schwachheit bin ich stark. Ja, wie geht das? In meiner alten Natur bin ich schwach. In meinem Fleisch, in meinem Leib bin ich schwach. Da bin ich in Gott stark. Ich lebe nicht mehr, sondern Jesus lebt in mir. In dem Moment, wo ich krank bin, dann macht mich Gott aufmerksam darauf, dass der Leib, den ich jetzt habe, ist der Leib der Niedrigkeit. Ich brauche mich nicht einzubilden, hey, ich bin gesund, ich bin stark, ich kann alles machen. Er führt mich an einen Punkt, dass ich merke, eigentlich bin ich ein Himmelsbürger. Oben ist meine Heimat, da ist meine Stärke. Das ist ja vergänglich. Das dauert nochmal vielleicht 5 Minuten, bin ich tot, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 50 Jahre, wer weiß es. Oder bei Reinhold dauert natürlich 70 Jahre noch. So, aber das ist die Entscheidung. Und dann als nächstes frage ich, warum ich diese Krankheit habe. Paulus sagt, aha, Stachel im Fleisch, wahrscheinlich war das die Krankheit, damit ich mich nicht überhebe. Das muss nicht für jeden von uns gelten. Aber das sind Sachen, die uns Gott auf dem Weg mitgibt oder zulässt, damit wir daraus lernen. Nochmal, seid ihr rein? Ein bisschen heute kalt vor der Temperatur. Geht nicht so schnell. Jetzt, Gott bitten, mir einen besseren Ehepartner zu schenken. Ja, das ist ja ganz falsch. Aber es gibt auch solche Gebete. Wonach trachtet der Geist? Das ist, wo Gott sich freut, dass wir uns für den Geist Gottes entschieden haben. Dass, wenn wir ins Gebet gehen, an sowas denken und das erfragen. Und auch, wenn wir ins Gebet gehen, das ist immer schwierig, ja. Was ist, wenn wir nicht beten? Na, wir beten immer. Was? Betet ohne Unterlass. Wir beten immer. Betet ohne Unterlass. Wir sind immer im Gebet. Deshalb müssen wir unsere Gedanken, unser Herz unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Und zwar 24 Stunden ohne Unterlass. Es gibt keine Minute, wo wir Auszeit haben, dass man sagt, naja, die Minute, da machen wir ein bisschen schweinische Gedanken im Kopf und dann ab der nächsten Minute machen wir wieder saubere Geschichte. Wir fangen an wieder zu beten. Ohne Unterlass, das ist das Gebot. Danket in allem, betet ohne Unterlass. Und deshalb müssen wir unsere Gedanken immer unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Nach der Gemeinschaft, wonach trachtet der Geist? Nach der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes in uns. Das ist ein Bestandteil unseres Wesens und möchte natürlich mit dem Herrn Jesus Christus und mit dem Vater die Gemeinschaft haben. Beide wohnen durch den Geist Gottes in uns und sind mitten unter uns, wenn wir als Gemeinde versammelt sind. Jetzt, wo wir hier versammelt sind, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Herr Jesus Christus ist auch nicht nur in uns, sondern mitten unter uns. Wonach trachtet der Geist? Zu erkennen, was es bedeutet, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. In 1. Timotheus 3, 15 haben wir vorhin auch gehört. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Das Wort Gemeinde. Das ist völlig verkommen inzwischen, der Begriff. Nicht nur inzwischen, seit 2000 Jahren ist der Begriff verkommen. Was bedeutet die Gemeinde? So in ein paar Sätzen sehen wir durch die ganze Schrift, benutzt der Herr Jesus Christus und seine Apostel so 3, 4 Bilder. Erstens, haben wir vorhin gehört, der Leib Christi. Da hat der Herr den Apostel Paulus in den Himmel geholt, um ihm dieses Geheimnis zu offenbaren. Und er erzählt uns andauernd in allen Briefen, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Warum? Damit wir verstehen, jeder ist ein Glied an diesem Leib und ein Haupt ist Jesus Christus. Was bedeutet das? Nur ein Bild, so ein märchenhaftes Bild, damit man sagt, naja, das ist ja schön. Ein Glied ist für das andere da. Ein Glied hängt am anderen Glied da. Alle zusammen werden gesteuert von dem Haupt. Und das Ganze samt dem Haupt gehören einem Gott, dem Vater. Das ist eigentlich, was Paulus andauernd uns erklären will. Und wenn wir an den Leib Christi denken, dann müssen wir daran denken, was Paulus eigentlich uns erklären will. Dann nimmt er ein anderes Bild. Er sagt, ihr seid, die Gemeinde ist die Braut Christi. Ja, schöne Frau, lange Haare, kurze Haare, blaue Augen. Nein. Was will er damit sagen, wenn er sagt, wir sind die Braut Christi? Als Jungfrau habe ich euch mit dem Herrn verlobt, sagt der Paulus, damit wir rein bleiben. Er sagt, wenn der Herr kommt und wenn ihr vorher stirbt, dann werdet ihr zu ihm gehen. Wenn ihr aber untadelig bleibt, unbefleckt bleibt, eure Herzen bewahrt, euer Versprechen gehalten und wenn ihr gesündigt habt, gleich Buße getan habt, dann sagt er, naja, das machen wir und das machen wir und das machen wir und das machen wir. Das muss immer uns klar machen, wenn wir hören, wir sind die Braut Christi. Mit weißem Leinengewand werden wir mit ihm zusammen sein. Wir sind nie keine Frau. Manchmal sagen wir, ja, jeder ist Frau oder jeder ist Sohn Gottes, jeder ist Mann und so weiter. Das ist ein Bild, dass wir die Braut Christi untadelig, unbepflegt auf den Herrn harren und warten. Und das dritte Bild, die Behausung Gottes. Die Behausung Gottes, die Gemeinde. Jeder Einzelne ist auch die Behausung Gottes, aber die Gemeinde und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist alles, was wir hier auf der Erde haben. Das sind die Zentralen Gottes, die zentralen Botschaften Gottes auf der Erde. Das sind die einzelnen Botschaftsgebäude auf der Erde. Ansonsten gibt es nichts auf der Erde. Es gibt nur die Gemeinden, wo die Grundpfeiler der Wahrheiten verkündet werden. Natürlich die Gemeinde des lebendigen Gottes, die wahre Gemeinde, die nicht jetzt nach christlichem Marketing irgendwelche Botschaften verbreitet. Das müssen wir verstehen. Was heißt Gemeinde, wenn wir zusammenkommen? Das sind einzelne Punkte als Botschaftsgebäude von dem Herrn hier auf der Erde. Wonach trachten wir, Jesus nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden? Danach zu trachten, dass unser Leben die Frucht des Geistes bringt. Überlegen wir immer wieder, prüfen wir uns immer wieder, wie unser Leben ausschaut. Wir haben die neunfältige Frucht. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Enthaltsamkeit, Treue und Sanftmut. Jeder Begriff ist eine Welt für sich. Ist das in unserem Leben sichtbar? Ist das unser Ansinnen, unser Trachten, unser Wunsch, dass unser Leben so sichtbar wird, dass diese Frucht, wenn die Frucht nie da ist, ein Baum ohne Frucht wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ja, wir haben auch Frucht gebracht, aber böse Frucht, die gute Frucht ist die Frucht des Geistes. Die böse Frucht sind die Werke des Fleisches. Danach, was droben ist, trachten wir. Unsere Gedanken müssen immer bei unserem Eigentümer sein, bei unserem Herrn sein, bei unserem Bräutigam sein, bei unserem Gott sein. Wenn wir daran glauben, dass wenn wir hier morgen, übermorgen oder in 50 Jahren weg sind, die Ewigkeit vor uns haben. Ja, wie kann es sein, dass wir hier daran hängen? Und wir brauchen immer das Himmlische, die himmlische Gesinnung, die brauchen wir, sonst sind wir hier verhaftet in den irdischen Dingen. Wenn wir himmlisch gesinnt sind, dann sind wir in der Lage, aus Gottes Perspektive mit den Menschen umzugehen. Dann sind wir nicht mehr habgierig. Dann sind wir nicht selbstsüchtig. Dann sind wir nicht immer bedacht auf eigene Vorteile. Sondern sind wir immer als Vertreter Gottes, betrachten wir es von oben. Weil unsere Heimat oben ist, unser Erbe ist oben. Es ist nicht mehr hier unser Erbe. Ja, mehr und mehr und mehr. Wir haben keine Angst, was im Alter passiert. Wir haben keine Angst, was morgen passiert. Wir sind aber deswegen nicht faul. Umgedreht, wir sind fleißige Arbeiter, wir sind treue Arbeiter. Aber wir haben keine Angst und keine Sorgen. Und wir betrachten alles aus himmlischer Perspektive. Warum? Weil mit der Neugeburt sind wir in himmlische Ränge versetzt worden. Wir sind Himmelsbürger. Das ist keine Theorie, das müssen wir tagtäglich leben. Tagtäglich leben, in jeder Situation von außen betrachtet. Wenn wir angegriffen werden, weil wir hier auf der Erde sind, dann müssen wir dran denken, ja, wir sind Himmelsbürger. Er hat jetzt mein Fleisch angegriffen. Der Fleisch ist tot. Ja, warum bin ich beleidigt? Ah ja, ist wieder aufgewacht. Zum Leben erwacht. Nochmal ans Kreuz bringen. Und eine letzte Bibelstelle, wonach der Geist trachtet, in Kolosser 3,1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Wenn, natürlich, wenn nicht, dann ist ja klar. Wenn einer nicht mit Christus auferweckt ist, dann wird er nicht nach droben trachten. Trachten nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was jedes Wort an sich bedeutet. Verborgen in Christus. Mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird. Wenn der Christus unser Leben. Der Christus ist unser Leben. Warum? Weil wir ein Teil des Christus sind. Und wenn der Christus offenbart wird, werden wir auch offenbart. Wie wird der Christus offenbart? Indem er die gesamte Welt richtet und dann auch die Herrlichkeit offenbart wird. Mit ihm werden wir offenbart. Dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und zum Schluss hat uns Reinhold eine schöne Grafik wieder gezeigt mit den markanten Farben. Die dunkle, schwarze Farbe, damit wir Distanz halten und nicht dahin gehen. Und die rote Farbe als Symbol für das Blut Christi, nehme ich an. Selbstverwirklichung führt zum Tod. Selbstverleugnung führt zum Leben. Ich verabschiede mich von unseren Zuschauern, Zuhörern, die auch später die Botschaft hören. Auf Wiedersehen. Gottes Gnade. Gott möchte uns, euch und uns heiligen in eurem ganzen Wesen, Geist, Seele und Leib. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.